Deutschlandfunk zur Diskussion.
Vergiftete Diplomatie, umstrittene Pipeline, die Bundesregierung und ihre Haltung zu Russland. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme.
Willkommen zu unserer Runde und dem Thema, das seit genau einer Woche Schlagzeilen macht. Am vergangenen Mittwoch machte die Bundesregierung das Ergebnis einer Laborprobe öffentlich. Demnach ist Alexei Nawalny mit einer Substanz der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Seit dem 22. August ist der prominente russische Oppositionspolitiker jetzt in der Charité. Inzwischen geht es ihm besser. Das ist, soweit ich das sehe, so ziemlich die einzig gute Nachricht der letzten Tage in diesem Zusammenhang. Die Ärzte warnen gleichzeitig, Langzeitschäden können noch nicht ausgeschlossen werden. Und das gilt sicher auch für die politische Ebene. Moskau muss aufklären, so die klare Botschaft der Bundeskanzlerin. Anderenfalls will sie auf eine gemeinsame europäische Reaktion drängen. Berlin blufft, kommt als Echo offizieller russischer Stellen zurück. Nichts deutet darauf hin, dass die russische Regierung kooperieren will. Hierzulande wird seit Tagen vor allem über eine mögliche Sanktion spekuliert, den Baustopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Unumstritten war das Projekt nie. Angela Merkel hat immer daran festgehalten. Jetzt aber will auch sie nichts mehr ausschließen. Ich freue mich auf die Diskussion mit vier Gästen. Wir zeichnen unser Gespräch heute am Mittwoch kurz nach 15 Uhr auf. Jan van Aken ist mit dabei. Die meisten kennen ihn durch seine 8 Jahre als Bundestagsabgeordneter der Linkspartei. Als ausgebildeter Biologe und ehemaliger Biowaffeninspekteur der UN kennt er sich bestens mit den Fragen rund um den Anschlag auf Nawalny aus. Hallo, Herr van Aken.
Einen schönen guten Abend.
Claudia Kempfert ist zugeschaltet. Sie ist Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Hallo, Frau Kempfert.
Hallo, ich grüße Sie.
Und zwei Abgeordnete mit vermutlich unterschiedlichen Ansichten zu Nord Stream 2 sind dabei. Hier im Studio ist Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion. Und zugeschaltet ist uns Joachim Pfeiffer, der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Ich grüße Sie alle.
Guten Tag.
Hallo.
Herr Pfeiffer, darf ich mit Ihnen anfangen? Die Aufregung der letzten Tage war groß und manche sehen uns nach diesem Fall vor einer grundsätzlichen Weichenstellung der deutschen und europäischen Russlandpolitik. Stimmen Sie zu oder ist das zu hoch gegriffen?
Also es ist sicher ein sehr, sehr ernster Vorfall. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, wenn ich an die Ereignisse in London erinnere oder auch was hier in Berlin im Tierpark passiert ist, aber auch was vor 6 Jahren in der Ukraine auf der Krim passiert ist, wo die Russen angefangen haben, Grenzen zu verschieben, die sie vorher noch völkerrechtlich und international anerkannt haben. Und da muss man ganz klar sagen, so geht dies nicht. Und deshalb braucht es hier auch eine klare und deutliche Antwort, aber nicht nur einen deutschen Alleingang, sondern wir brauchen eine europäisch abgestimmte Antwort darauf.
Sehen Sie auch Übertreibungen in den letzten Tagen?
Also ich sehe vor allem, dass hier jetzt Russland und die russische Regierung gefordert ist, aufzuklären und zu beweisen, dass sie da nicht beteiligt waren, weil ja offensichtlich alle Indizien und alle Zeichen darauf hindeuten, dass die russische Regierung darin verwickelt und verstrickt ist. Und dann ist jetzt die Frage, wie man darauf reagiert. Und eine Reaktion muss aus meiner Sicht so geeignet sein, dass sie dann auch Russland zielgerichtet entsprechend trifft und wir uns bei solchen Reaktionen nicht selber ins eigene Knie schießen.
Herr Nuripur, taugt der Fall für eine Neubestimmung der bilateralen Beziehungen?
Ich wünsche mir, dass das der letzte Weckruf ist. Es gab so viele andere Fälle. Kollege Pfeiffer hat ja einige gerade genannt. Es gab Politkovskaya, es gab Litvinenko, viele, viele Andersdenkende, die einfach beseitigt worden sind. Und ich hoffe, dass dieser Fall dazu führt, dass es wirklich ein Umdenken gibt. Wir brauchen Russland für eine Friedensordnung in Europa. Und deshalb muss der Dialog auch fortgehen. Aber ehrlich gesagt, ich persönlich habe die letzten 6 Jahre unzählige Gespräche geführt mit allen möglichen Ebenen in Russland. Und ich bin sicher nicht der Einzige. Das macht der gesamte Bundestag und auch die Bundesregierung. Die Ergebnisse lassen auf sich warten. Und deshalb hoffe ich, dass das dazu führt, dass man überlegt, inwieweit die alte Formel Wandel durch Annäherung gescheitert ist.
Frau Kempfert, jetzt sind Sie keine Mandatsträgerin, Sie sind Wissenschaftlerin, aber diese Sanktionspolitik, mit der haben wir uns ja mit Blick auf Russland spätestens seit der Krim-Annexion eigentlich praktisch permanent beschäftigt, weil diese in Kraft getretenen Sanktionen ja auch immer wieder verlängert werden müssen in einem mühsamen Prozess, der manchmal Kompromisse erfordert. Wie sehen Sie es? Ist das eine Weichenstellung, vor der wir hier stehen?
Ja, ich denke schon, dass es eine Weichenstellung ist, gerade vor dem Hintergrund, dass wir nicht nur Sanktionen gegen Russland in der Vergangenheit hatten, sondern vor allen Dingen dieses Projekt von Anfang an unter keinem guten Stern stand, Nord Stream 2 meine ich jetzt die Pipeline. Erinnern wir uns auch, bis vor kurzem gab es massive Sanktionen auch der Amerikaner gegen dieses Projekt aus völlig anderen Gründen. Die wollen ihr eigenes Fracking-Gas verkaufen, aber ich denke schon, dass wir hier an einem Wendepunkt auch angekommen sind. Und es ist der letzte Weckruf, jetzt auch endlich die Energiewende mal beherzter umzusetzen, wegzukommen eben aus diesen fossilen Energiekriegen und sich da auch unabhängig zu machen. Denn die Sprache, die Russland hier spricht, ist ganz klar, man will viel Gas nach Europa verkaufen und man kann da auch empfindlich treffen, wenn man da jetzt sagt, jetzt ist hier mal Schluss an dieser Stelle und wir verändern unsere Haltung.
Und Herr van Aken, Sie waren lange Teil der Linksfraktion, eine Fraktion, die sich jetzt auf den Standpunkt stellt, es ist noch zu früh für Schuldzuweisungen, es muss aufgeklärt werden. Ist das im Moment die richtige Haltung?
Ja, natürlich. Mal angenommen, das wäre ein Mord hier in Deutschland, da würden alle sagen, dafür haben wir die Kriminalpolizei, dann klären wir auf, wer es war. Und wenn wir wissen, wer es ist, dann wird über die Strafe verhandelt. Das ist der normale Weg. Ich gehe aber hier in diesem Falle einen Schritt weiter, denn ich finde schon, wenn man sich die Vergangenheit anguckt, dann gibt es doch eine besondere Verantwortung für Russland, hier jetzt mit aufzuklären. Vor allen Dingen ist es auch auf dem russischen Staatsgebiet geschehen. Deswegen finde ich es richtig, was Angela Merkel sagt. Und da finde ich, ist sie sehr viel klüger als das, was Herr Pfeiffer gerade zum Beispiel gesagt hat, dass Frau Merkel sagt, jetzt ist Russland gefordert, an der Aufklärung mitzuwirken. Und über alles andere will ich eigentlich gar nicht reden.
Ich verstehe nicht. Genau, das habe ich doch gesagt, Herr van Aken.
Ich verstehe nicht, warum Sie jetzt hier irgendwie ellenlang über Nord Stream 2 reden, weil Nord Stream ist ja synonym hier für Sanktionen und ich finde es dafür wirklich zu früh. Ich finde aufklären und wenn wir dann Indizien haben, klare Indizien, dass die russische Regierung dahinter steht, dann muss allerdings hier über sehr viel nachgedacht werden, denn eine verbotene Chemiewaffe zum Morden einzusetzen, das geht, ich sage mal, über andere Dinge sehr weit hinaus.
Herr Noripo, Ihre Parteichefin Annalena Baerbock, die hat ganz im Gegenteil gesagt, es wäre fatal, wenn wir die Sache jetzt nochmal, wie sagte sie es, von unten und dann nochmal von oben und dann von der Seite anschauen würden und somit Zeit verlieren würden.
Sie hat einfach recht. Der Außenminister hat dieser Tage gesagt, das kann nur aufgeklärt werden bei Ermittlungen in Russland. Die Russen sagen sehr, sehr offen und geradeaus, dass sie gar nicht ermitteln wollen vor Ort. Die sagen geradeaus, naja, die Deutschen müssen uns gefälligst geben, was sie haben, damit wir sicher gehen können, dass die Deutschen ihn nicht vergiftet haben. Diese Platte wird seit Tagen im Staatsfernsehen und in den Staatsmedien in Russland gespielt. Wir können gerne hier warten die nächsten Monate, ob die Russen bereit sind, irgendwie mitzuwirken an der Aufklärung. Aber die sagen selbst, dass sie es nicht wollen. Und deshalb stellt sich die Frage, wie man damit umgeht. Ich finde im Übrigen nicht, dass ein Rückzug aus einem Geschäft, was die Bundesregierung mal Privatgeschäft genannt hat, eine Sanktion ist. Ich finde, das ist ein Rückzug aus dem Geschäft, bei dem man sich überlegen muss, ob man die Verwebungen, wie man sie bisher vorangetrieben hat, mit Russland weiterhin vorantreiben will. Erst recht nicht mit Firmen, die die Hauptfinanziers sind eines Systems, das in Reihen andersdenkende Menschen umbringen.
Berlin blufft, habe ich gerade zitiert, eine Stimme der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Herr van Aken. Ist denn damit nicht schon völlig klar, dass Hoffnungen auf Kooperation Illusionen sind?
Naja, also ich glaube ja nicht alles, was in der Zeitung steht. Und ich bin mir sicher, dass da hinter den Kulissen sehr viel mehr passiert, als wir wissen. Diese gegenseitigen öffentlichen Schuldzuweisungen, die lassen tatsächlich nicht hoffen. Aber auf der anderen Seite ist es doch richtig, dass Russland ein Rechtshilfeersuchen gestellt hat, dass die Bundesregierung das beantwortet. Das geht im Moment seinen Gang und da reden wir nicht über Monate. Ich fände es falsch, hier jetzt Monate darauf zu warten, dass irgendwas in Russland passiert. Ich finde tatsächlich, nach den Vorgängen der letzten Jahre ist Russland besonders in der Pflicht. Und darunter meine ich auch, auch, die bekannten und nicht bekannten Novichok-Labore zu öffnen. Da kann man dann auch Proben nehmen durch eine internationale Einrichtung wie die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen. Da kann man einen chemischen Fingerabdruck verleihen. Das sind alles Dinge, die sind nicht vorgesehen in der Chemiewaffenkonvention. Und doch finde ich, dass Russland hier gefordert ist, genau sowas zuzulassen. Und wenn das in einem nahen Zeitpunkt nicht passiert, dann finde ich schon, dann muss man erstmal annehmen, dass die russische Regierung in irgendeiner Form etwas zu verbergen hat.
Und dann?
Und dann, finde ich, muss man wie bei jedem Verfahren irgendwie darüber reden, was denn ein angemessener Schritt ist. Denn ich finde das, ich meine, wir sind doch hier ein Rechtsstaat. Und ich glaube, alle, die wir hier mitdiskutieren, wir fünf, wollen doch, dass hier rechtsstaatlich vorgegangen wird. Aber es gilt nicht nur innerhalb Deutschlands, das muss auch international gelten. Und deswegen muss auch eine Unschuldsvermutung doch gelten. Ich verstehe gar nicht. Also wer jetzt hier sofort nach Sanktionen ruft, der macht sich doch gemein mit denjenigen, die den Rechtsstaat immer mit Füßen treten.
Ich will mal den russischen Oppositionellen Wladimir Karamurza zitieren. Der war gestern in Berlin am Rande von Fraktionstagungen, hat unter anderem mit den Liberalen gesprochen. Er hat gesagt, man habe sich in seinen Kreisen, den russischen Oppositionellen, gewundert, wie lange der Westen weggeschaut habe. Herr Pfeiffer, müssen wir uns diesen Schuh anziehen?
Also ich glaube, weggeschaut hat Westen ja nicht. Man hat ja versucht, in der Ukraine da entsprechend zu reagieren. Es gibt ja jetzt noch entsprechende Formate, ob das Minsk oder Normandie oder andere Dinge mehr sind. Es nützt ja nichts, wegzuschauen. Das wollen wir auch nicht. Wir müssen hinschauen. Wir müssen den Dialog führen. Es wurde ja angesprochen, das teile ich ausdrücklich. Russland ist da. Die sind ja nicht von der Landkarte gestrichen, sondern mit denen müssen wir leben. Und deshalb müssen wir alle Kanäle nutzen, mit den Russen zu sprechen und den Dialog zu führen und auch zu versuchen zu überzeugen. Aber ich sage auch, wenn sich bestätigen sollte, dass dort Russland verwickelt ist, dann muss es auch entsprechende Reaktionen geben. Die falscheste wäre allerdings, das ist mit Nord Stream 2 zu verbinden, weil wir uns, wie gesagt, dort selber mindestens so sehr schaden wie die Russen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, als auch von der Energiesicherheit her und anderes mehr. Da werden wir ja sicher noch einzeln drauf eingehen. Und deshalb bin ich gerne bereit, es nochmal auch zu erläutern, warum das wirklich das unsinnigste
Vorhaben
wäre.
Herr Noripur.
Ich wollte zum Rechtsstaatargument noch zwei Sätze sagen. Natürlich sollte die Unschuldsvermutung gelten. Da hat der Kollege, nicht mal Kollege, lieber Jan, warum eigentlich nicht? Komm bald wieder. Der Kollege von Hagen hat recht, dass die Unschuldvermutung eigentlich gelten soll. Wir haben nur zwei Unterschiede zum normalen Gericht. Der eine Unterschied ist, wir haben keinen Richter auf internationaler Ebene. Dafür gibt es auch gute Gründe im Übrigen. Das zweite Argument ist aber, wir reden, wenn wir beim normalen Strafgericht in Deutschland dabei wären, reden wir über einen massiven Wiederholungstäter. Da stellt sich natürlich die Frage, was eigentlich im Tiergarten passiert ist, was in London passiert ist, was in ganz, ganz vielen anderen Fällen passiert ist, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Und deshalb ist das Rechtsstaatsargument einfach 1:1 aus dem Gericht übertragen nicht zutreffend für die internationalen Beziehungen. Aber ein letztes will ich noch sagen, weil der Kollege Pfeiffer jetzt das Wort gesagt hat, auf das ich die ganze Zeit warte, nämlich Energiesicherheit. Ich kann nur empfehlen, ich bin oft in der Ukraine, in normalen Zeiten zumindest, wo man reisen kann. Ich kann nur empfehlen, mal mit denen zu reden, wie das ist mit der Energiesicherheit, wenn man eine Pipeline der Russen hat und sich darauf verlässt, dass da auch Energie geliefert wird. Und bei jedem einzelnen politischen Anlass, die Russen tatsächlich bereit sind, den Gashahn zuzudrehen, bin ich 100% bei dem, was Frau Kempfert gerade gesagt hat. Die einzige Energiesicherheit ist Energieautonomie und die gibt es nicht mit Fossilen.
Noch ganz kurze Nachfrage. Haben wir zu lange weggeschaut?
Wir haben zu lange darauf gehofft, dass wenn wir denn lieb genug sind und wenn wir vor allem wirtschaftlich genug verwoben sind mit Russland, dass sich das Verhältnis auf der anderen Seite, dass das Verhalten sich auf der anderen Seite ändern wird.
Frau Kempfert, Nord Stream 2, reden wir über dieses Projekt, das ja seit Jahren gebaut wird und gleichzeitig der politische Streit darüber geführt wird. Wir haben unterschiedliche Aspekte gerade eben schon so ein bisschen angekratzt gehört. Da ist die Klimapolitik, die Energiepolitik, da gibt es die Auswirkungen auf osteuropäische Nachbarn, da gibt es die Konsensfindung innerhalb der EU. Schwierig genug, taugt Nord Stream 2 als Sanktionsinstrument?
Also ich finde schon, gerade vor dem Hintergrund, dass ein veritables Interesse Russlands da ist, Gasverkäufe nach Deutschland, nach Europa möglichst lange aufrechtzuerhalten. Denn der einzige Grund, warum Nord Stream 2 überhaupt gebaut wurde, ist aus unserer Sicht der, dass man ein geostrategisches Interesse hat, die Transitroute der Ukraine über die Ukraine zu umgehen. Und die Nord Stream 2 Pipeline ist unrentabel, sie ist wahnsinnig teuer. Sie widerspricht den Klimazielen, den Energiewendezielen und auch den Zielen Europas, aus vielen Ländern Gas zu beziehen. Und dieser Fehler wurde eben schon vor Jahren gemacht. Aber ich denke, man hätte da in der Vergangenheit anders reagieren müssen. Aber jetzt ist das Projekt fast fertiggestellt. Aber dennoch taugt es schon als eine Möglichkeit, hier mal zu zeigen, wir können auch anders. Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich jetzt hier wirklich so hochschaukelt an dieser Stelle. Und man auch die Russen oder diese russischen Unternehmen auch empfindlich treffen würde.
Ich will die Frage auch den anderen dreien stellen. Von Herrn Pfeiffer habe ich schon gehört, dass er die Verbindung falsch findet. Frau Kempfert, nebenbei, Ihr Mikro kratzt im Moment, während Sie sprechen. Das war am Anfang nicht der Fall. Ich vermute das fast. Wenn Sie ein Headset haben, versuchen Sie vielleicht kurz das Mikro nochmal neu zu positionieren. Taugt es als Hebel, als Instrument, Omid Nuripur?
Ich finde absolut. Ich finde, das ist dringend notwendig, dass wir die Reißleine ziehen.
Haben Sie aber schon immer gefunden.
Ja, ja. Klar, und es gab im Übrigen viele andere Gründe. Kollege Pfeiffer hat gerade angefangen damit, dass wir eine europäische Linie brauchen. Damit man europäische Linien hinbekommt, braucht man Vertrauen untereinander. Wenn man über deutsche Interessen redet, wissen alle, dass das oberste Interesse Deutschlands der Zusammenhalt der Europäischen Union ist. Jenseits all der Geschichten, die Frau Kempfert gerade erzählt hat, die Frage von Klima, die Frage, ob es sich überhaupt ökonomisch rentiert, ist aus meiner Sicht der zentrale Grund, warum wir immer schon Nord Stream abgelehnt haben, dass das ein europäischer Spalter ist auf Kosten von Lettland, Litauen, Estland, Polen und der Ukraine. Und allein deswegen ist es Zeit, dass man darüber mal nachdenkt, ob die Pipeline wirklich in Betrieb gehen sollte. Ich finde, auf keinen Fall, weil wir ja eben, wie man jetzt gerade auch sieht, in jedem dieser Fälle eine europäische Einigung für eine europäische Antwort brauchen. Und mit dieser Pipeline ist das zunehmend schwieriger.
Herr Pfeiffer.
Also ich teile dieses dezidiert nicht, will auch gerne versuchen, das mal nochmal kurz zu erläutern und vielleicht das auch in europäischen Zusammenhang nochmal zu setzen, wenn man mal diesen Gasbedarf jetzt sieht. Also der Gasbedarf ist schlicht da, der wird leider in den nächsten Jahren auch hier noch zunehmen. Der Ausbau der Erneuerbaren schreitet kräftig voran, aber Kohle und Kernkraft gehen zum Beispiel ja bei uns aus dem Energiemix raus. Deshalb wird der Gasbedarf in der Tendenz eher gleich bleiben, vielleicht sogar steigen. Und auch nicht nur im Stromerzeugungsbereich, sondern auch in den anderen Sektoren, Mobilität und auch im Bereich der Industrie und der Wärme weiterhin eine Rolle spielen. So, wir haben im Moment eine Größenordnung von 450, 460 Milliarden Kubikmeter, also sogenannten Billion Cubic Meters, als Gasverbrauch in Europa pro Jahr. Wo kommt dieses Gas her? Also im Sinne von, wie wird es zu uns transportiert? Was sind die Transportrouten? Was sind die Transporttechnologien? Dann haben wir die Situation, dass wir zum einen noch rund 20% des Gases in Europa selber produzieren, dass wir 25% des Gases einspeichern können in vorhandenen Speichern. Das unterscheidet uns auch beispielsweise vom Strombereich. Und wir haben rund 50% heute schon, wenn man auch die im Bau befindlichen dazu zählt und sind ja weitere geplant, auch in Deutschland, 50% LNG-Kapazität, also über Terminals an den Küsten, in den Häfen.
LNG, Flüssiggas.
Flüssiggas, Liquefied Natural Gas, Flüssiggas, was dort her transportiert wird. Und wir haben 100% Stand heute unseres Gasbedarfs über Pipelines, die über die Ukraine kommen, die über Weißrussland kommen, die aber auch über die Türkei aus dem Kaukasus oder die über das Mittelmeer aus Nordafrika kommen. Das heißt, Europa ist in einer vergleichsweise komfortablen Situation mit hoher Wettbewerbsintensität und Liquidität im Markt. Nord Stream 2 wird diese Position für Europa insgesamt und auch für Deutschland noch weiter verbessern.
Wenn sie ohnehin schon gut war, warum zahlen wir dann, so frage ich mich, einen so hohen politischen Preis?
Wir zahlen ja überhaupt keinen Preis, mal was das Geld anbelangt. Das ist in der Tat, es wurde erwähnt, ein privatwirtschaftliches Engagement, wo die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union keinen Cent dafür bezahlen. So, wenn wir jetzt Nord Stream 2 kappen würden, dann wäre das einzige Ergebnis, und das ist Wettbewerb und Marktwirtschaft, dann würde in der Tendenz der Gaspreis steigen, ohne dass ein Kubikmeter Gas mehr oder weniger von Russland verkauft wird. Dann hätte Russland höhere Gaspreise, würde höhere Gaspreise erzielen, dann haben wir das Gegenteil dessen, was wir erreichen. Deshalb ist Nord Stream 2 wirklich nun das falsche Instrument.
Hör ich Widerspruch?
Unbedingt.
Ja, naja. Unbedingt.
Erstmal von mir hier.
Okay, Herr Van Aken, bitte, der Reihe nach, ja.
Ich meine, im Grunde genommen haben Sie ja zwei Fragen gestellt. Das eine ist die Frage nach den Sanktionen und das andere die nach dem Gas. Zur Frage der Sanktionen möchte ich wirklich vermeiden, dass wir hier irgendeine Art von Vorverurteilung nehmen. Und deswegen nehmen wir mal an, der Geheimdienst des Landes X oder Y oder nennen wir ihn die Schweiz, hat dieses Attentat verübt. Was würden wir denn tun? Und ich bin sehr wohl für Sanktionen, wir als Partei sind das auch, wenn es gezielte Sanktionen sind, zum Beispiel gegen die Attentäter oder gegen die Verantwortlichen, das kann dann auch der Präsident eines Landes sein, dass man Konten einfriert, Reisebeschränkungen und so weiter. Wo ich allerdings gegen bin, sind allgemeine Wirtschaftssanktionen. Das wissen wir aus vielen Ländern, dass allgemeine Wirtschaftssanktionen zwei negative Effekte haben. Erstens treffen sie meistens den ärmeren Teil der Bevölkerung und zweitens machen sie genau die stark, die wir gar nicht stark machen wollen, nämlich meistens die Geheimdienste, die Bösen in dem Land, die wir eher schwächen wollen, die verdienen dann nämlich unfassbar viel Geld an der Umgehungsbeschaffung, an den Sanktionen vorbei. Also das ist negativ. Das ist also allgemein zu Sanktionen. Und wenn wir das jetzt mal auf die zweite Frage projizieren, das mit dem Gas, dann würde ich sagen, ist also ein Nord Stream 2 Boykott wäre eine allgemeine Wirtschaftssanktion. Allein deswegen wäre sie schon falsch, weil sie im Zweifelsfall die Falschen trifft am Ende. Aber ich muss auch sagen, und das wäre mal eine Frage an Frau Kempfert, dass mein Wissensstand ist, dass wir am Ende sonst mehr schmutziges Fracking-Gas aus den USA kaufen müssen. Ich bin ja nun gelernter Öko und bin ja dafür, dass wir möglichst viel fossil einsparen. Aber wie ist es denn genau? Müssen wir denn tatsächlich mehr Fracking-Gas einkaufen?
Nein. Danke für die Brücke. Das war der Widerspruch von Aken. Jetzt kommt der Widerspruch Kempfert.
Ja, genau. Also wir brauchen auch, um Herrn Aken da zu beantworten, kein US-Fracking-Gas. Also alle unsere Studien belegen und nicht nur unsere, auch in Europa zahlreiche Kolleginnen und Kollegen haben sich mit all diesen Simulationen beschäftigt, die Herr Pfeiffer jetzt gerade aufgelistet hat und kommen eben zu einem anderen Schluss. Wir brauchen weder Nord Stream 2 noch Fracking-Gas aus den USA. Was schlichtweg daran liegt, dass wir existierende Infrastrukturen haben, die wir nutzen können. Beispielsweise sind die meisten der Flüssiggasterminals überhaupt gar nicht ausgelastet, auch einige Pipelines nicht. Das ist Schritt 1. Und Schritt 2 ist der, wenn man wirklich die Klimaziele und die Energiewendeziele inklusive Einsparungen auch im Gebäudebereich und eben auch der Ersatz von fossilem Erdgas hin zu erneuerbaren Energien ernst nimmt. Also nur die Szenarien der Bundesregierung, davon gehe ich jetzt mal aus, dass auch Herr Pfeiffer die ernst nimmt, dann wird der Erdgasbedarf sinken. Und das bedeutet eben, dass wir keine neue Infrastruktur brauchen und auch kein Fracking-Gas aus den USA, schon gerade gar nicht. Es gibt ein Überangebot an Gas auf den internationalen Märkten. Die Amerikaner suchen ja Absatzmärkte, weil sie es nicht loswerden. Und deshalb können wir hier ganz komfortabel die jetzige Infrastruktur nutzen und uns dann schrittweise vom fossilen Gas verabschieden.
Der Widerspruch Nuripur.
Ich will nicht wiederholen, was Frau Kempfert besser erklären als ich, aber in einem Satz, es ist kein Naturgesetz, dass der Gasbedarf steigt. Das ist einfach nicht wahr. Das hängt von uns ab, hängt von der Energieeffizienz ab, hängt davon ab, ob wir in Erneuerbare bereit sind, beherzt reinzugehen und so weiter und so fort. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn Nord Stream so unendlich lebenswichtig wäre für Deutschland, dann wundere ich mich, warum der CDU-Vorsitzende vom Auswärtigen Ausschuss Röttgen das Ende fordert. Ich wundere mich, warum CDUler die ganze Zeit fordern, dass Gerhard Schröder aus seinen Posten bei Gazprom und bei Rosneft rausgeht, weil sie, und zwar mit der Begründung, die ich sehr richtig finde, nämlich, dass das die Unternehmen sind, die den Kreml auch finanzieren. Das ist zum Thema, wen treffen wir denn eigentlich? Wir treffen die Finanziers vom Kreml. Und das Letzte ist, die Parteivorsitzende der CDU hat vor wenigen Wochen in Warschau auf einem Podium wortwörtlich gesagt, wenn ich zu Beginn dieses Projekts Parteivorsitzende bereits gewesen wäre, würde es Nord Stream 2 heute nicht geben. Ich will da mal nicht unterstellen, dass die Energiesicherheit Deutschlands damit aufs Spiel setzen will.
Sie hören die Sendung zur Diskussion und wir diskutieren die Auswirkungen, die möglichen Folgen des Anschlags auf Alexei Nawalny. Wir 4 Gäste, nämlich Jan van Aken, Linkspartei, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Grünen, und Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Union. Wir können sehr, sehr viele Argumente über den Segen, das Wohl und Wehe von Nord Stream 2 austauschen. Ich würde gerne eine Frage diskutieren und bei Ihnen anfangen, Herr Nuripur, denn Anton Hofreiter hat es gestern am Rande der Fraktionssitzung gesagt. Er hat gesagt, es gibt mehrere Hebel, dieses Projekt noch zu stoppen. Er sprach die Erdgasrichtlinie an, andere Genehmigungen, die zumindest umstritten sind. Michael Harms, Vorsitzender im Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, sagt, alle Verträge sind wasserdicht. Rechtlich ist das nicht mehr zu stoppen. Wie kommen Sie darauf, dass das noch geht?
Michael Harms ist, macht das, was sein Job ist. Das ist quasi ein Baby vom Ostausschuss mit und deshalb verstehe ich das quasi aus seiner Warte heraus.
Ja, deswegen muss er ja noch nichts Falsches erzählen.
Wir glauben, dass das falsch ist. Wir sind seit längerem in zahlreichen Gesprächen mit diversen Leuten, die sozusagen die ganze Frage rechtlich erörtern für uns. Und wir kommen zunehmend, gerade auch in den letzten Wochen, nachdem was alles von der Bundesregierung gekommen ist, auch nachdem doch endlich erfolgten Zaudern von der Frau Bundeskanzlerin, dazu, dass es diverse Wege gibt, wie man entschädigungsfrei daraus kommen kann. Wir glauben im Übrigen, wenn alle sich der Gewissheit aufschließen würden, dass das Ding sinnlos ist, ausschließlich, weil wir der Meinung sind, jetzt haben wir es aber jetzt gebaut, die Entschädigung ist so groß, da müssen wir es machen. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Wir glauben, dass es Wege gibt, wenn es den politischen Willen gibt, dass wir da entschädigungsfrei rauskommen.
Die Pipeline ist fast fertig. Mitunter geistern da immer zwei Zahlen durcheinander, 150 Kilometer und 75 Kilometer. Ich habe das Gefühl, die einen zählen die Strecke und die anderen die Pipeline-Kilometer, weil das eine Doppelröhre ist. Herr Pfeiffer, noch zu stoppen oder nicht mehr?
Ich halte es absolut für nicht sinnvoll, dieses Projekt zu stoppen, wie gesagt. Weil
ja,
wir,
das haben wir diskutiert, aber glauben Sie, es wäre möglich? Schaden,
also ich gehe davon aus, in alle Genehmigungen erteilt, wir sind ja ein Rechtsstaat, dann, wenn wir uns an dieses halten, dann wäre es maximal zu stoppen, wenn wir Rechtsbruch betreiben, was dann nachher den Effekt hat, dass dann die Unternehmen dagegen klagen oder man sie entschädigen muss. Und das wäre ja das Dümmste, was dann passieren könnte, dass dann die Unternehmen dann auch noch dafür entschädigt werden und der Steuerzahler für diese Dummheit dann auch noch aufkommen müsste.
Okay,
und was ich wirklich überhaupt nicht verstehe, da wird Nord Stream 2 zu einem Symbolthema gemacht, als würde ich an dem Thema dann entscheiden, wie denn hier zu reagieren wäre und ob das dann politisch das Richtige wäre. Also es ist wirklich das falsche Objekt und ich will es noch mal wiederholen. Wir profitieren davon. Insofern ist das falsch, Frau Kempfert, was Sie sagen. Das wissen Sie doch auch. Wenn mehr Liquidität, wenn mehr Wettbewerb dann da ist, dann führt dieses zu niedrigen Preisen und davon profitieren wir. Es ist nicht unsere Energiesicherheit mit dem 100% verbunden. Das ist natürlich auch richtig. Aber wenn wir es nicht haben, werden die Preise in der Tendenz eher steigen.
Und im Übrigen
sind die Pipeline Strecken und Transportrouten ja auch nicht nur auf das fossile Erdgas beschränkt, sondern wir machen gerade in Deutschland, in ganz Europa, jedes Land fast weltweit, große Wasserstoffstrategien. Dieser Wasserstoffbedarf, den wir in Deutschland haben, wird mindestens zu 70% zu importieren sein. Wie wollen Sie das importieren? Da braucht man genauso Pipelines, da können diese Transportinfrastrukturen genauso genutzt werden. Zum Beispiel wollen wir mit der Ukraine eine Wasserstoffpartnerschaft machen. Wir wollen mit Nordafrika Wasserstoffpartnerschaften
jetzt
machen.
Jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Thema.
Das ist genau das Thema. Warum sollen wir ein Projekt, was uns politisch, was uns wirtschaftlich, was uns energiepolitisch nutzt, warum sollen wir dieses Projekt jetzt stoppen und damit uns selber mehr schädigen als die Russen? Da, glaube ich, gibt es andere Möglichkeiten. Beispielsweise über Öl reden.
Okay.
Wir importieren von Russland viel mehr Öl,
ich würde gerne noch
als
wir
es im Gasbereich tun. Also insofern ist es wirklich ein Fetisch, der hier verfolgt wird und diskutiert wird. Das ist absolut daneben.
Frau Kempfert, ich würde von Ihnen gerne noch eine Einschätzung zu der Frage haben, ob dieses Projekt noch zu stoppen ist, auch wenn es in Kilometern fast fertig gebaut ist. Der Anton Hofreiter hat die Erdgasrichtlinie angesprochen. Kompliziert, war vor 2 Jahren mal großes Thema, weil es Deutschland und Frankreich entzweite in dieser Hinsicht. Und in dieser Gasrichtlinie, da steht drin unter anderem, dass Durchleitung und Produktion unternehmerisch getrennt werden müssen. Da gibt es doch bestimmt noch viele, viele Streitfragen, die völlig unentschieden sind, denn denn, wenn so eine Trennung auch für ankommende Leitungen, und so ist es dann ja nicht nur für EU-Leitungen, sondern ankommende Leitungen gelten muss, das dürfte Gazprom dann doch in erhebliche Schwierigkeiten bringen.
Genau, und das war ja auch ein Grund, warum man da jetzt erhebliche Verrenkungen macht, damit dieses Projekt überhaupt noch weitergeführt werden kann. Ich teile da die Einschätzung von Herrn Hofreiter und auch von Herrn Noripur, dass es da genügend Möglichkeiten gibt, entweder über die Gasrichtlinie oder eben auch über Umweltvorgaben, die auch hochstrittig sind. Also es gibt genügend Umweltrechtler, die da auch andere Einschätzungen haben und belegen, dass es da tatsächlich diese Rechtsfreiheit, die da die Nord Stream 2 Befürworter argumentieren, eben so nicht gibt. Zwei Punkte aber noch, Herr Pfeiffer. Die Gaspreise sinken nicht automatisch mit Nord Stream 2. Was daran liegt, dass Pipeline-Gas über lange Zeit ausgelastet sein muss und dann die Preise sogar steigen können und nicht sinken. Wasserstoff ist der nächste Mythos. Auch das ist ein Mythos. Sie müssen eine Pipeline komplett umrüsten, um daraus Wasserstoff oder da Wasserstoff zu transportieren. Insofern sind das so ein bisschen so Strohhalme, die dann noch hochgeführt werden, die aber nicht stimmen.
Ich will, nee, das ist, nein, ich will eine falsch, Frage, Frau Kempfert.
Ich will eine Frage nee, in Sie. Das richtig. Kann man richtig. So stehen lassen. Sie wissen nein, genau, aber, dass die bestehende Pipeline heute Sie schon...
Das ist einfach heute schon, nee. Falsch ist.
Ja, ich möchte eine Frage, Herr Pfeiffer, lassen Sie mich bitte eine Frage in die Runde stellen. Und zwar würde ich einen Aspekt gerne betonen. Aber Sie hatten Zeit, Ihren Punkt zu machen. Und Frau Kempfert hat eine Ihre Sicht dargestellt. Ich glaube, das kriegen wir dann wirklich nicht mehr auseinander. Und wir können uns jetzt noch eine Viertelstunde mit diesen beiden Sichtweisen aufhalten. Ich möchte auf einen anderen Aspekt, denn er gehört zu der Diskussion. Und es ist eine offene Frage in die Runde. Wir wissen, das ist eine völlig andere Perspektive dieses Projekts, dass die Amerikaner massiven Druck ausgeübt haben in den letzten Monaten, jenseits aller Kontroverse mit Russland, die gegen dieses Projekt sind. Sie werfen Deutschland eine wachsende Abhängigkeit von russischem Gas her, leiten eine mögliche politische Abhängigkeit her. Inwieweit wiegt in diesem Kalkül die Tatsache, dass ein Baustopp, so er denn kommt, Wasser auf die Mühlen Washingtons wäre?
Ich glaube, dass Herr Noripur. Ich glaube nicht, es hängt davon ab, was das stattdessen kommt. Wenn dann die klare Ansage ist, wir kaufen US-Fracking-Gas, und Frau Kempfert hat hier gerade ausführlich erklärt, warum es nicht sein muss und warum wir es nicht sollten, dann wäre es sicher ein Gewinn für Trump und seine Leute. Ich habe, glaube ich, jetzt ausführlich erklärt, warum ich Nord Stream 2 falsch finde. Ich bleibe dabei. Aber was die Amerikaner machen, ist komplett indiskutabel. Wenn die Recht hätten, dass wir uns damit komplett von Russland abhängig machen würden, dann wäre es immer noch eine souveräne Entscheidung von Deutschland. Und deshalb ist das, was die Amerikaner da drohen, passt auf keine Kuhhaut. Und es hat auch mit Freundschaft und Partnerschaft überhaupt nichts zu tun.
Also ich halte es auch für inakzeptabel, das mal klar zu sagen. Extraterritoriale Sanktionen, wo die USA sagen, wir wissen, so nach dem Motto, wir wissen besser, was für Europa und Deutschland in der Energiepolitik und in der Energiesicherheit gut ist, das halten wir für absolut nicht akzeptabel und haben das auch auf allen Kanälen den Amerikanern versucht klarzumachen. Und das halte ich ehrlich gesagt auch für eine schwere Belastung des transatlantischen Verhältnisses. Und deshalb kann dieses aus diesem Grund, das kann überhaupt kein Argument sein.
Ist ein Seitenaspekt, ja, richtig?
Nee, ich glaube, das ist kein Seitenaspekt.
Herr Van Aken.
Ja. Ich glaube, da nähern wir uns jetzt der entscheidenden Frage. Also ich gehe jetzt mal davon aus, die ganze Frage Nawalny, Novichok haben wir hinter uns gelassen. Das reden wir in ein paar Wochen wieder. Jetzt geht es eigentlich ja um das deutsch- oder europäisch-russische Verhältnis. Und ich finde, da müssen wir klug langfristig denken. Und das, was Herr Noripur gesagt hat, wir waren jetzt so oft so lieb und jetzt ist mal Schluss damit, ist natürlich eine völlig falsche Darstellung. Ich glaube, in Russland finden Sie die Darstellung, jetzt hat uns irgendwie 25 Jahre lang die NATO und die EU auf der Nase rumgetanzt, hat uns nicht ernst genommen, jetzt zeigen wir denen mal, wo der Hammer hängt. Auch das ist eine falsche Darstellung. Aber ich möchte nur sagen, also jetzt so zu tun, als ob wir hier in Deutschland oder Europa immer wahnsinnig lieb zu Russland waren und die waren immer so böse, trifft das natürlich gar nicht. Die fühlen sich von der NATO eingekreist, da wurde der Raketenschild gegen Russland gebaut und. Also all diese Dinge gibt es in der Vergangenheit. Wir müssen uns jetzt endlich mal davon lösen, überlegen, wo wollen wir eigentlich in 30 Jahren stehen? Und ich weiß noch, dass Angela Merkel vor einigen Jahren im Bundestag mal gesagt hat, Frieden in Europa kann es nie gegen Russland, sondern nur mit Russland geben. Und wenn das stimmt, und ich glaube, das stimmt, dann müssen wir doch mal eine langfristige Strategie haben. und uns auch klar darüber werden, was ist eigentlich unser Interesse in Europa und dass das amerikanische Interesse ein anderes ist. Natürlich hat Amerika, egal wie nah oder fern wir von den USA sind und egal ob der Präsident Barack Obama oder Trump heißt, hat Amerika Interesse, einen Keil zwischen der EU und Russland zu treiben. Teil und Herrsche ist ein ganz altes Prinzip, die haben auch ihren Machiavelli gelesen und deswegen dürfen wir uns nicht immer von jeder Meldung aus Washington und wirklich unabhängig vom Präsidenten da irritieren lassen, sondern sagen, wir in Europa gehen unseren Weg auf Russland zu. Da gibt es Schwierigkeiten. Die Vereinnahmung der Krim war völkerrechtswidrig. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und trotzdem müssen wir auf Russland dauerhaft zugehen. Und das heißt auch nicht, dass wir so etwas wie ein Mord unbeantwortet lassen, wenn sich irgendwann rausstellt, dass es Russland war. Aber wir müssen doch trotzdem langfristig denken. Und da habe ich so manchmal das Gefühl, die einen denken hier nur an ihre Pipeline, Herr Pfeiffer. Mhm. Muss ich mich übrigens nochmal ausdrücklich bei Frau Kempfert bedanken. Ich habe heute viel gelernt und da vertraue ich Ihnen, Ihrem Sachverstand tatsächlich mehr als dem Herrn Pfeiffer. Und dann mit viel Sachverstand und vor allem langfristigen Denken die Hand auszustrecken und dann nach vielen Hürden irgendwann auch mal Vertrauen zu entwickeln zu einer neuen russischen Regierung.
Frau Kempfert, spielt der amerikanische Aspekt eine Rolle oder nicht?
Er spielt schon eine Rolle, das finde ich schon auch. Und ich teile ausdrücklich das, was hier gesagt wurde. Das geht gar nicht, was die Amerikaner da machen. Ich verstehe es auch nicht mehr, wie man sich da hochschaukelt, in so eine Welt der fossilen Energiekriege da hineinbewegt. Da nochmal das Plädoyer jetzt von der Energiewissenschaft. Bitte lasst uns davon lösen und einfach da auch rauskommen aus diesem Fadenkreuz, indem wir uns auf unsere heimischen Energieträger besinnen, die ausbauen, alles tun, damit wir Energie einsparen, erneuerbare Energien nutzen und uns darauf vorzubereiten, dass dann eben Konflikte bei denen ausgetragen wird. Russland will weiter fossile Energien verkaufen, die Amerikaner America First, unglaublich unmöglich, wieder auch unverhohlen wirklich eigene Wirtschaftsinteressen so nach oben gekarrt werden. Und da muss man jetzt echt raus, finde ich.
Wenn wir einen Moment in die Zukunft denken, vielleicht ein paar Wochen vorausschauen und es sich bewahrheitet, was wir alle für wahrscheinlich halten, wenn ich es richtig sehe, dass nämlich diese Kooperation, die gefordert wird, Transparenz in Moskau so nicht hergestellt wird. Kurze Frage an alle vier. Was sind denn jenseits von Nord Stream 2 überzeugende Sanktionsalternativen? Herr Noripo.
Ich bleibe dabei, dass ein Rückzug von Nord Stream keine Sanktion ist, sondern ein Rückzug von einem Geschäft. Ja. Aber es gibt natürlich Druckmomente verschiedener Art, auch über die man nachdenken muss.
Nennen Sie zwei, drei.
Ich will ein zentrales benennen. Wir haben in Deutschland vor gar nicht so langer Zeit die Gesetzgebung so verändert, dass Clan-Chefs in Neukölln nicht einfach wie irre mit ungewaschenem Geld aus dreckigen Geschäften Immobilien kaufen können. Wir haben es hier mit einer Reihe von Oligarchen aus Russland zu tun, auch in Deutschland, eigentlich komplett über Europa, von Malaga, wo eine sehr berühmte Villa steht, bis eben nach Hermannplatz in Berlin haben wir eine sehr große Reihe von Immobiliengeschäften, die da getätigt werden, von Leuten, die sehr, sehr eng im Kosmos um Kreml herum
personenbezogene
platziert sind. Selbstverständlich. Mhm. Sehr personenbezogene, kann auch niemand sagen, das würde alle treffen, aber diesen Leuten diese Geschäfte zu verunmöglichen, wäre ein sehr klares Signal und würde auf deren Brieftaschen auch vielleicht so viel Druck machen, also dass sie ab und an mal in der richtigen Runde auch mal das Richtige sagen nach innen.
Ich bin auch für Sanktionen, haben Sie eben gesagt, Herr van Aken. Welche?
Ja, wenn, dann müssten es wirklich gezielte sein, die eben auch auf der Basis von Fakten passieren. Wenn sich das herausstellen sollte, dass der Kreml involviert ist, wenn man sagen kann, welche Einheit dort möglicherweise beteiligt war oder wenn das eine Einheit aus einem anderen Land wäre, dann finde ich schon, dass man das tun kann, dass man dort den Verantwortlichen den Geldhahn im Ausland zudreht oder andere Arten von Sanktionen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, gezielt auf die Person gerichtet. Aber bei Russland, wie gesagt, ich finde, wir dürfen nicht den Fehler machen, wenn es am Ende tatsächlich jemand aus Russland war, dass wir jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten.
Verstehe.
Wir müssen gleichzeitig langfristig denken und da geht es nur in Kooperation. Das ist nun mal so.
Herr Pfeiffer, Sanktionsalternativen?
Also die personenbezogenen sind ja angesprochen, das teile ich, aber ich bin der Meinung, das muss auf europäischer Ebene stattfinden und nicht, dass da jeder sein eigenes Ding macht. Und,
vielleicht sollten wir mal die Pipelines auch mal europäisch abstimmen, bevor wir sie
machen. Dann kann dieses durchaus auch entsprechend Wirkung erzielen. Und im Übrigen sind die Dinge, wie Sie jetzt ja wissen, auch europäisch auch abgestimmt. Da gab es unterschiedliche Meinungen. Und jetzt muss man jetzt, also wenn man jetzt das hat, also wie gesagt, ich kann das nur noch mal wiederholen. Und will das auch noch mal, Frau Kempfert, weil das einfach schlicht falsch ist. Sie wissen das, heute durch bestehende Pipelines bis zu 10% schon Wasserstoff transportiert werden kann. Technisch kann das bis auf 30% ausgeweitet werden, ohne dass da große technische Modifikationen notwendig sind. Und wenn wir nicht mehr, was wir ja alle wollen, aus dem fossilen Zeitalter aussteigen, dann wird es aber auch so sein, dass wir nicht, und das ist ja auch deutlich geworden in den letzten Wochen, alle Energie in Deutschland und in Europa produzieren können. Das heißt, wir werden auch erneuerbare Energie in welcher Form auch immer, ob dieses dann über Stromtrassen oder über Pipelines und über Wasserstoff oder Ammoniak transportiert wird, importieren müssen. Und deshalb ist die Pipeline-Struktur und auch die LNG-Struktur, auch die Speicherstruktur, die wir im Gas haben, ein Asset, was weit über das fossile Zeitalter hinaus reicht, auch ins Erneuerbare. Und Herr deshalb Kämpfer, wiederhole ich es nochmal, wenn wir uns ins eigene Knie schießen, was, wenn wir diese Pipeline-Projekte, es geht ja nicht nur um Nord Stream, auch andere, hier nicht weiter treiben, dann schaden wir uns selbst und deshalb ist das falsch.
Frau Kempfert, reagieren Sie gerne und beantworten Sie dabei möglicherweise dann auch die Frage nach Sanktionsalternativen, vielleicht auch wirtschaftlichen Sanktionsalternativen, die Nord Stream 2 nicht betreffen.
Genau, mache ich gerne. Und Herrn Pfeiffer nehme ich sehr gerne mit in unser nächstes energiewirtschaftliches Seminar zum Thema Wasserstoff. Und da nur der Hinweis, tatsächlich 30%. Wir hatten gerade heute Morgen den ganzen Vormittag darüber diskutiert und exzellente Forscher, die dort referiert haben, dass diese 30% tatsächlich eine Traumwelt sind. Aber da muss sehr viel mehr passieren. Aber ein Vorschlag zur Güte an Herrn Pfeiffer, dass die beste Idee, die er in diesem Zusammenhang umsetzen könnte, wäre auf den Bau eines Flüssiggasterminals zu verzichten und darauf gleich ein Wasserstoffterminal zu machen, inklusive Infrastruktur, die tatsächlich anders ist als die vom fossilen Erdgas. Es geht technisch, gar keine Frage, aber man muss da investieren. Ihre Frage zu beantworten, abschließend. Ich hätte da eher eine ökonomische Lösung vorzuschlagen. Das eine wäre eine CO2-Grenzbepreisung, die dazu führt, dass fossile Energien an der Grenze teurer werden. Da würde man insbesondere Russland sehr stark treffen, weil die aus den Einnahmen fossiler Energien sehr stark abhängig sind und ein Großteil ihrer Staatseinnahmen darauf basieren. Der zweite nochmal, die Energiewende weg von fossiler Energie inklusive energetischer Gebäudesanierung. Verkehrswende ist hier zu nennen, die sehr, sehr wichtig ist, weg von fossiler Energie, gerade in diesem Bereich und erneuerbare Energien ausbauen.
Wir sind fast am Ende der Sendung. Wir haben diskutiert über den Fall Nawalny und über mögliche Reaktionen für den Fall, dass sich dieser Konflikt zuspitzt. Ich möchte abschließend eine kurze Runde mit prognostischem Charakter vielleicht doch machen. Nehmen wir an, in 5 Jahren ein Blick auf diese Pipeline, die fast fertig ist und möglicherweise auch fertig gebaut wird. Meine Frage an Sie alle, wird in 5 Jahren Gas durch diese Pipeline fließen? Ja oder nein? Herr Nuripur.
Ich hoffe, dass in 5 Jahren diese Pipeline eine Quelle von Einkommen ist für Touristenführer, die Leute vorbeibringen, um denen zu zeigen, dass man wirklich mal schlechte Ideen hat und wie lustig das ist. Wir haben das mit Bundeswehrschiffen beispielsweise in Bremerhaven eine Zeit lang gehabt, wo Touristenführer Geld verdient haben. Ich hoffe sehr, dass wir uns nicht noch tiefer in Energieabhängigkeit von Russland begeben.
Das war eine Hoffnung. Ich hatte nach einer Prognose gefragt.
Die Prognose ist, dass ich nicht glaube, dass die Russländische Föderation so kooperiert, dass am Ende des Tages der Bundesregierung noch viele Spielräume bleiben, als die Betriebsgenehmigung in Frage zu stellen.
Frau Kempfert.
Ich denke auch nein, und man wird sich damit rumschlagen müssen, genau wie heute bei den Kohlekraftwerken, eine Entschädigung zu bezahlen, weil nicht die Menge an Gas geliefert wird, die eigentlich vereinbart war.
Herr Pfeiffer?
Da wir ein Rechtsstaat sind und es auch, wie jetzt mehrfach dargelegt, Sinn macht, hoffe ich nicht nur, sondern prognostiziere ich auch, dass in 5 Jahren Gas und vielleicht sogar auch schon Wasserstoff durch diese Pipeline transportiert wird.
Und Jan van Aken.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass Herr Pfeiffer zu viel Kohle im Kopf hat, im doppelten Wortsinn. Ich erinnere mich, dass ich vor 10 Jahren in Hamburg gegen den Neubau eines der größten Kohlekraftwerke in Hamburg demonstriert habe. Und 5 Jahre später wird es tatsächlich stillgelegt. Also wenn wir mit der Energiewende wirklich erfolgreich sind, dann wird da kein Gas durchfließen und das wäre gut so.
Wir sind gespannt, ich glaube alle, wie sich die Dinge entwickeln. Ende September treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs. Spätestens dann wird man sich als EU verhalten müssen. Ich danke in alle Richtungen für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Vergiftete Diplomatie, umstrittene Pipeline. die Bundesregierung und ihre Haltung zu Russland. Es diskutierten Jan van Aken, Die Linke, Claudia Kempfert, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, Omid Nuripur, Bündnis 90 Die Grünen und Joachim Pfeiffer, CDU. Die Diskussionsleitung hatte Klaus Remme.